Die Sturmhochzeit hatte Faun und die anderen ins heilige Land gebracht. In Zypern hatten sie erfahren, dass viele Mädchen, die das Massaker auf der Insel überlebt hatten, zurückgeblieben waren. Es war nicht schwer gewesen, einige von ihnen ausfindig zu machen. Bald war der Name Margat gefallen. Wenige Tage später gelangten Faun, Tiesa und Zinder dorthin. Nicht als Gäste des Ordens, sondern als Bittsteller. Eine hochschwangere junge Frau, die sich ihnen als Jorinde von Rialt vorstellte, zeigte sich erfreut, als Faun sich als Sagas Zwillingsbruder zu erkennen gab. Sie erzählte, dass Saga und ihre Begleiterinnen 3 Tage zuvor zum Krak de Chevalier aufgebrochen waren. Faun konnte kaum glauben, dass Saga sich der Gräfin freiwillig angeschlossen hatte. Doch Jorinde versicherte ihm, dass Saga aus freien Stücken unterwegs ins Seldschukenreich war.
»Wie sollen wir dorthin kommen?« fragte Zinder und seufzte.
»Und wenn ich auf Knien rutschen muss«, erklärte Faun, »ich gehe weiter.« »Ich komme mit«, pflichtete Tiesa ihm bei. In den langen Tagen an Bord der Sturmhochzeit hatte sie viel über ihren Vater gesprochen. Mit keinem Wort aber hatte sie die Hochzeit mit dem Kaiser erwähnt, wiewohl Faun wusste, dass ihr schlechtes Gewissen ihr zu schaffen machte. Als Zinder einmal den Bürgerkrieg erwähnt hatte, war Tiesa aschfahl geworden. Da hatte Faun realisiert, dass sie noch immer mit ihrem Schicksal haderte, dass sie nach wie vor grübelte, auch des Nachts, wenn es schien, als schliefe sie in seinen Armen und doch in Wahrheit nur über ihre Verantwortung nachdachte. Es war ein Kreislauf von Befürchtungen, Ängsten und Schuldgefühlen. Faun hatte immer wieder versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Aber obgleich sie sich in jenen Tagen näher kamen als je zuvor, wehrte sie all seine Versuche ab, Einfluss auf ihre Überlegungen zu nehmen. Früher oder später, das wusste er, würde sie ihm mitteilen, wozu sie sich entschlossen hatte. Und nichts, das er dann sagen oder tun könnte, würde irgendetwas daran ändern. Und davor hatte er entsetzliche Angst. Als der Krak de Chevalier aus dem öden Grenzland emporwuchs, raubte der Anblick ihnen den Atem. Monumentaler konnte keine Festung auf Gottes Erde sein, gewaltiger und respekteinflößender. Die Grenzfestung des Johanniterordens überschaute das Tiefland von einem Berg mit abgeflachter Spitze. Die Burg war aus hellem Kalkstein errichtet worden, der sich knochenfarben von der düsteren Umgebung abhob. Bäume waren nirgends zu sehen, nur halb verdorrtes Gras und niedrige Büsche. Die Festung selbst war mehr als 200 Schritt breit und an die 150 tief. Sie bestand aus einer Ummauerung mit hohen Wehrgängen, die einen U-förmigen Innenhof umfasste. In seinem Zentrum erhob sich die eigentliche Kernburg. Erst nachdem die 3 Reiter ein Tor, den Vorhof und ein weiteres Tor passiert hatten, kamen sie in den eigentlichen Innenhof. Hier erkannten sie, weshalb es so einfach gewesen war, in die Feste zu gelangen. Es wimmelte von Einheimischen, die ihre Verkaufsstände aufgeschlagen hatten. Johanniter patrouillierten mit Lanzen oder feilschten um Waren. Überall gab es morgenländisch aussehende Männer und Frauen, bei denen es sich um Dienstboten oder Reisende handeln mochte. »Warum lassen sie Feinde in ihre Mauern?« flüsterte Tiesa.
»Nicht alle Sarazenen sind Feinde«, entgegnete Zinder.
Faun hielt bereits auf das Tor der Kernburg zu. Sie waren jetzt alle 3 abgestiegen und führten ihre Rösser an den Zügeln. »Ich bin auf der Suche nach meiner Schwester«, richtete er das Wort an einen der Wachhabenden. »Sie ist mit einem Trupp eurer Brüder von Margat aus hierher geritten. Ihr Name ist Saga. Sie ist in Begleitung der Gräfin Violante von Lerch und einer 2. Frau.« Die Wächter redeten miteinander und bald darauf bekamen die 3 das Zeichen, dass sie die Kernburg betreten durften. Sie kamen in einen engeren, vielfach verwinkelten Hof. Irgendwo ertönte eine Flöte und Faun blickte sich suchend um. Tiesa trat neben ihn und berührte seine Hand. Sein Blick folgte ihrem ausgestreckten Arm. Er hatte Violante immer in einem edlen Gewand vor sich gesehen, wenn er an sie gedacht hatte, denn so war sie ihm auf Burg Lerch gegenübergetreten. Jetzt aber trug sie weite Leinenhosen wie ein Mann, ein langes Wams und darüber einen weißen Überwurf. Sie stand inmitten von Ordensrittern und debattierte mit einem von ihnen.
»Violante«, flüsterte Faun.
Er fragte sich, wo all der Hass geblieben war, den er für sie empfunden hatte. Das Flötenspiel wechselte zu einer neuen Melodie, so melancholisch wie die erste. Faun schaute sich abermals um. Dann wurde ihm bewusst, dass die Musik von oben kam.
Sanft reichte Erdjessa die Zügel seines Pferdes und eilte eine Treppe zum Wehrgang hinauf. Eine schmale Gestalt saß in einiger Entfernung zwischen den Zinnen. Sie wandte ihm den Rücken zu und war ganz in ihr Flötenspiel vertieft. Faun ging langsam auf sie zu. 5 Schritt vor Saga verharrte er. Mit dem Handrücken wischte er sich Tränen von der Wange. Ihre Mutter hatte diese Melodie manchmal für sie gespielt, als sie beide noch sehr klein gewesen waren. Der Moment dehnte sich zur Ewigkeit, während er dastand, unfähig, die letzten paar Schritte zu tun und sie anzusprechen. Erst jetzt wurde ihm klar, wie sehr er sie vermisst hatte. Saga? Seine Stimme bebte. Er sprach ganz leise. Saga. Die Flöte wurde gesenkt. Langsam wandte Saga sich ihm zu. Etwas war mit ihrem Gesicht. Eine furchtbare Narbe. Aber Faun sah kaum hin. Blickte nur in ihre Augen. Genau wie sie in die seinen. Dann war er bei ihr. Sie klammerten sich aneinander, weinten und lachten zugleich. Nur er und ich, dachte sie. Geschwister, Zwillinge. Wo warst du nur die ganze Zeit? Flüsterte sie tränenerstickt. Niemals weit weg, sagte er leise. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Er redete darauf los, aber sie sah dabei nur in seine Augen. Wir gehen zusammen nach Hause, flüsterte er an ihrem Ohr. Sie zögerte mit einer Antwort und atmete tief ein. Nein, ich kann nicht nach Hause gehen. Noch nicht. Du willst bei ihr bleiben, um Gachmuret zu finden? Saga nickte. Dann gehe ich mit dir, sagte er. Egal, wohin du noch gehst und mit wem und aus welchem Grund, ich lasse dich nicht mehr allein.